In der Ukraine müssen in der Nacht überall die Sirenen geheult haben. Zeitweise herrschte im gesamten Land Luftalarm. Russland griff massiv mit Raketen und Drohnen an, den zweiten Tag in Folge. Eine Reaktion auf den Vorstoß der Ukraine? Vor einigen Wochen hatten deren Truppen sich ja auf russischem Boden vorgewagt, in der Region Kursk. Präsident Selenskyj begründete das später unter anderem damit, dass man eine Pufferzone schaffen wolle. Jetzt gibt es Meldungen über einen weiteren Vorstoß der Truppen in der benachbarten Region Belgorod. Was bedeutet das alles für den Kriegsverlauf, konnte ich vorhin mit dem Militär-, Osteuropa- und Russland-Experten Gustav Gressel besprechen von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Berlin. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob die Ukraine mit ihren Vorstößen auf russischem Boden vom Angegriffenen zum Angreifer wird.
So würde ich es nicht formulieren, aber sie versucht, die Initiative zurückzuergreifen. Wenn wir uns die Berichterstattung der letzten Monate anschauen, also vor diesem Einbruch in Kursk, dann war immer die Rede, dass die Ukraine den Krieg verliert, dass Russland langsam gewinnt, dass die Ermattung der russischen Armee und ihr Offensivpotenzial, dass das alles viel zu langsam verläuft. Und dass sozusagen viele Leute, nicht zuletzt aus dem deutschen politischen Spektrum der Ukraine, quasi anrieten, Verhandlungen zu suchen, solange es noch geht. Gleichzeitig haben sie nicht die Frage beantwortet, warum sollte denn Putin eigentlich Verhandlungen führen, wenn er doch angeblich den Krieg gewinnen würde. Und diesen Zyklus hat die Ukraine oder versucht die Ukraine zu durchbrechen, indem sie eben weit mehr russisches Territorium jetzt in Besitz nimmt, als Russland ukrainisches Territorium in Besitz genommen hat seit Beginn des Jahres, um damit die Ausgangslage für mögliche Verhandlungen zu schaffen.
Ist das dann auch die Strategie, die Selenskyj damit verfolgen könnte, einfach den Druck zu erhöhen, um eventuell irgendwann doch mal wieder in eine Verhandlungsposition zu kommen?
Das hat auch heute sogar explizit so benannt, dass diese Offensive im Zusammenhang steht mit der zweiten Runde der Friedensgespräche. Mhm. Die erste Runde war in der Schweiz abgehalten. Die zweite soll jetzt unter Einschluss von Russland im November abgehalten werden. Und als Teil dieses Planes hat er heute diese Offensive bezeichnet. Und auch der ukrainische Generalstabschef bezeichnet sie oft auch als Tauschfonds. Also man kommuniziert schon relativ öffentlich, dass man eben dieses Territorium als ein politisches Faustpfand sieht, um Russland in eine Verhandlungsposition zu zwingen. Ob das so gelingt, hängt natürlich davon an, ob Russland in der Lage ist, militärisch die Ukraine wieder aus dem Land rauszuwerfen. Das, denke ich, ist eine Option, die Putin zumindest versuchen wird zu erschöpfen. Allerdings tut sich die russische Armee dabei doch erheblich schwerer als gedacht und wahrscheinlich in Moskau auch gedacht. Also mal sehen.
Der russische Präsident hat zuletzt die Einladung des ukrainischen Präsidenten zu eben so einem Friedensgipfel ja abgelehnt. Sie sagen jetzt, es könnte passieren, dass die Ukraine es schaffen könnte, beziehungsweise es hängt eigentlich von Russland ab, wie die das jetzt militärisch bewerkstelligen. Wie stehen wir denn da eigentlich gerade da?
Putin hat eben die Einladung abgelehnt. Der hat auch Vorbedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen gestellt, die im Grunde aus ukrainischer Sicht schon einer Kapitulation gleichziehen. Das heißt, aus ukrainischer Sicht wäre zu diesen Bedingungen eine Verhandlung mit Russland ziemlich aussichts- und sinnlos. Hm. Das heißt natürlich auch, wenn man Putin vom Abkehren von diesen Vorbedingungen zwingen will, braucht man ein Druckmittel, das man in der Hand haben muss. Es ist Putin natürlich jemand, der sich nicht leicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Man sieht auch die Verlegung von Truppen aus den östlichen Gebieten, also vor allen Dingen aus Kremina, aus Kherson, russischen Truppen in den Raum Kursk. Man versucht zuerst mal militärisch aus russischer Sicht das Problem zu lösen. Wenn das nicht gelingt, dann stellt sich aber natürlich für Russland die Frage, wie geht man damit um und steigt man nicht doch in Verhandlungen ein?
Das wäre dann ein Druckmittel, was funktionieren könnte.
Das kann funktionieren, dafür gibt es aber natürlich keine Garantie. Erstens, wir können in Putins Kopf nicht hineinschauen. Zweitens hängt es dann auch natürlich sehr stark auch davon ab, wie weit und wie verlässlich der Westen die Ukraine weiter unterstützt. Teil der russischen Siegessicherheit und der Verweigerung, sich auf Verhandlungen einzulassen, ist ja das Gefühl, dass die westliche militärische Unterstützung der Ukraine im Grunde nachlässt und im nächsten Jahr schwächer wird als in diesem Jahr und dann auch immer schwächer wird. Und wenn sie immer schwächer wird, dann hat Russland, das auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und quasi die Militärmaschinerie hochgefahren ist, bessere Karten, also besser aus russischer Sicht besser warten als jetzt verhandeln. Mhm. Die Frage ist natürlich, die Logik gilt natürlich auch immer noch, selbst wenn die Ukraine russisches Territorium in Besitz hat. Es sei denn, im Westen ringt man sich dazu durch, Putin was anderes handfest zu signalisieren, nicht nur indem man sich dazu bekennt, as long as it takes, die Ukraine zu unterstützen, sondern auch faktische Pläne aufwirft und Budgets aufstellt. Das wird aber in den USA zumindest wahrscheinlich erst nach der nächsten Präsidentschaftswahl geschehen. In dem Sinn, mal schauen. Ich denke, substanzielle Verhandlungen wird es frühestens im nächsten Jahr geben, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, sagen Sie. Präsident Zelensky fordert mittlerweile, die Beschränkungen für westliche Waffen aufzuheben. Um Angriffe zu vereiteln, müsse die Ukraine auch Ziele tief im Landesinneren Russlands angreifen, sagt er. Könnten die westlichen Unterstützer dadurch in die Bredouille geraten?
Naja, die Begründung, warum man das der Ukraine verwehrt, nämlich die Angst vor einer Eskalation Russlands, die dürfte ja mittlerweile gut unterlaufen sein. Also die Ukraine besetzt sogar russisches Territorium. Da wären einzelne Raketenschläge auf russische Luftwaffenbasen eigentlich ein viel geringeres Übel, unter Anführungszeichen. In dem Sinn, wenn Russland jetzt nicht eskaliert oder Atomwaffen einsetzt, warum dann für ein viel kleineres politisches Gut. Die genaue Begründung, warum man der Ukraine das verwehrt, sind meiner Ansicht nach nicht sehr stichhaltig und das Weiße Haus hält sich da immer noch bedeckt. Also erstens ist es international vom Kriegsrecht her gedeckt. Russland ist der Angreifer und die Angriffsmittel stehen ja in Russland bereit und schießen hinüber. Und das Zweite ist, die Ukraine hat ja auch über Jahre schon mit Drohnenangriffen bewiesen, dass man im Grunde russisches Territorium auch angreifen kann, dass man da Erfolge verziehen kann. Es wären natürlich westliche Waffen von der Letalität viel höher und deshalb hätten einen weit größeren Effekt. Und vor allen Dingen, wenn ich mir die humanitäre Situation anschaue, den ganzen Nordostbogen von Kharkiv hinunter bis Dnipro, wenn man sich das Gleitbombenproblem dadurch lindert, dass man die russische Luftwaffe zurückdrängt, dann wäre der Finanzbedarf für Wiederaufbau und humanitäre Hilfe weit geringer, weil nicht so viele Häuser dabei draufgehen, ständig von Gleitbomben angegriffen zu werden. Also es gäbe eigentlich auch im Westen finanzielle Anreize, warum man hier der Ukraine das okay gibt. Aber wie gesagt, das ist aus unerfindlichen Gründen und vor allen Dingen aus der Washingtoner Innensicht zurzeit halt noch nicht so.
Sagt Gustav Gressel, Militär, Osteuropa und Russland-Experte von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Berlin.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.